Butter bei die Hühnen, Folge 21. Die Saison 21-22 und die Freude auf mehr mit Andreas Balburg.
Jo, hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 unseres Podcasts Butter bei die Hühnen. Hat ein bisschen gedauert, müssen wir selber zugeben. Wir hatten unsere Planung noch mal ein bisschen umwerfen müssen. Dafür haben wir jetzt einen wirklich interessanten Gast. Ich mache mal ein kleines...
Ausnahmsweise.
ich mache mal ein kleines Rätsel. Der gesuchte Gast hat seinen Betrieb in der Adelnburger Landstraße 15. Da kommt keiner, glaube ich, so schnell drauf. Ich weiß nicht, ob ich was geteasert habe damit, aber ich hau's jetzt einfach mal raus. Herzlich willkommen, Andreas Balburg.
Ja, ein fröhliches Moin in die Runde. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier dabei sein darf.
Hallo. Ja, neben
es
mir.
Es ist uns eine Ehre. Natürlich.
Wie immer, jedes Mal wieder aufs Neue eine Ehre und vor allen Dingen. Wir hoffen uns mal wieder schöne Insights von dir.
Ja, schauen wir mal. Mal sehen, was ich zu bieten habe. Das ist ja an und für sich jetzt so die Phase, wo Volleyball in der Außendarstellung nicht ganz so präsent ist, weil Spielbetrieb ja fertig ist. Aber mal schauen, welche Fragen und Themen ihr mit mir jetzt hier anreißen wollt. Freue mich drauf.
Jo, ich denke auch, man sollte es nie ganz so aus der Wahrnehmung rausgehen lassen, das Thema. Spielt bei uns ja immer eine Rolle. Und wenn wir uns als Fans nur drüber unterhalten, wer kommt, wer geht, wie sehen wir die Zukunft? Und genau, das sind eigentlich auch so ein bisschen die Themen. Wir wollen natürlich erstmal rückreflektieren zur Saison 21-22. Andreas, sind deine Erwartungen, Ziele von der Saison 21-22 erfüllt? Beziehungsweise konkret, welche waren das? Ich meine, wir haben ja relativ viele verschiedene Dinge gehabt. Wir sind in eine neue Arena gekommen, wir hatten CFV Cup, wir hatten eine Bundesliga, wir hatten einen Pokal. Wie ist so dein Gesamtresümee?
Ja, mit den Rahmenbedingungen, die wir für die in der abgelaufenen Saison hatten, mit der Nichtfertigstellung der LKH-Arena und dem Spielen auf einer Baustelle. Wir haben ja 13 unserer 14 Heimspiele auf der Baustelle in der LKH-Arena austragen müssen, die ja jetzt erst Ende April 2022 offiziell eröffnet wurde. Und das war schon eine große Herausforderung, nicht nur für das Team selbst, dass man ständig im Baustaub dort agieren musste, sondern auch für alles, was um den Spieltagsaufbau herum notwendig war. Viele, viele Helferinnen und Helfer und hier in dieser Runde auch jetzt wieder drin sind. Ihr habt das live erlebt, was das immer mit Auf- und Abbau für ein Aufriss war. Das war schon eine große Herausforderung und die haben wir alle gemeistert. Und das nicht nur, dass wir dort in einer neuen Spielstätte aufschlagen konnten, sondern auch, wie wir aufschlagen konnten. Und das hat mich voll und ganz überzeugt. Mit den ersten Siegen in den ersten Spielen war da richtig, wenn das die Pandemie nicht gewesen wäre, hätten die nächsten Spiele mit Sicherheit mit ein paar tausend Leute dort austragen können. Durften wir nicht, weil das Ganze mit den Auflagen und den Baustellen, Rahmenbedingungen nur sehr eingeschränkt, was die Fanunterstützung anging, möglich war.
Ja, als Erstes möchte ich mich mal für diese Lobhudelei von dir bedanken. Die muss ich natürlich an euch von der SVG zurückgeben. Du hast gesagt, drumherum, um diesen Spielbetriebsaufbau. Kannst du mal beschreiben, was das Besondere war, also was darüber hinaus gelaufen ist, als zu einem normalen Aufbau, wie wir ihn dann hoffentlich nächstes Jahr oder nächste Saison haben werden? Was war das extra, was das auch so viel Kraft gekostet hat und das, vielleicht auch Ressourcen?
Das extra war, dass einige Bereiche in der Arena noch nicht fertig waren. Wir mussten improvisieren, mussten angefangen von den Umkleideräumen als auch von Technikbereichen, die nicht nutzbar waren, Kabel ziehen, mussten verschiedene Bereiche jedes Mal wieder neu aufbauen. Wir mussten uns erstmal finden. Wir sind in einer auf eine Baustelle gekommen, wo der Betonboden dreckig uns entgegenlächelte. Im Anschluss dann mit dem, was wir an Court-Layout vorzubereiten hatten, dort sehr aufwendig herzurichten. Und wir hatten kein großes Zeitfenster für den Aufbau, weil natürlich die bautätigen Firmen nicht zu lange Ausfallzeiten hinnehmen wollten. Und das war die weitere Herausforderung. Und dann natürlich das Einspielen der Akteure vom Betreiber, Campusmanagement und wir mit unseren Helfern. Dann auch die Besonderheit, dass natürlich wir auch immer versucht haben, so aufzubauen, dass unserem Team wenigstens noch eine Trainingsmöglichkeit gegeben ist. Denn das muss man auch, und das rechne ich dem Team sehr hoch an, die ja eigentlich aus der kalten Hose aus der Gellersenhalle rein in die LKH-Arena gingen und die Spiele ausgetragen haben. Wir hatten nur ganz wenige Einheiten im Vorfeld durchführen können. Und umso mehr zählen die Siege im CIV-Cup und gegen Friedrichshafen, die wir gleich in den ersten Spielen hingelegt haben. Ja, das waren soweit die Rahmenbedingungen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir auch relativ viel Neues mit in die Saison genommen haben, das heißt auch was die Streaming-Dienste angeht und die Live-Übertragung mit Mehrkamerasystemen, mit Kommentatorenstand und so weiter. Das, was wir in der Gellersenhalle auch schon im Kleinen gemacht haben, war hier wesentlich komfortabler für den Fan am Bildschirm zu Hause, als das in der Vergangenheit war.
Und Faust, da kommen wir dann auch noch gleich etwas ausführlicher. Wie schätzt du das ein, das Abenteuer CEV Cup? Fandst du das jetzt einen richtigen Zeitpunkt, das Abenteuer einzugehen? Ihr wusstet ja nicht, als ihr euch dafür gemeldet habt, ob das, oder ihr wusstet nicht, dass es nicht so reibungslos klappt mit der LKH Arena. Es hat dann gerade so geklappt, die Premiere dort abzuhalten. Aber hättest du im Nachhinein gesagt, oh, hätten wir lieber noch gewartet, oder das war der Beschleuniger, dass ihr überhaupt in die Halle konntet?
Nee, also es war natürlich für uns, als wir im Mai letzten Jahres bei der CIV melden mussten, wir hatten uns sportlich qualifiziert, nehmt ihr am Challenge Cup oder am CIV Cup teil, war zu dem Zeitpunkt bei uns noch die Vorgabe, pass auf, 28. August soll die Halle eröffnet werden und ihr könnt dann entsprechend in die Saisonvorbereitung gehen. Das hat sich dann Woche für Woche immer weiter verzögert. Wir hatten die Meldung abgegeben, hatten für den CIV Cup gemeldet und für uns ist das Drehbuch natürlich ideal gewesen, eine neue Halle zu eröffnen mit erstmals internationalen Punktspiel in der Halle. Das war schon der Traum, ne, dass wir uns diesen Übergang gewünscht hätten, das mit einer vollen Halle so umsetzen zu können, dass das dann als, ja, ich sage das immer so salopp, als Rohrkrepierer mit der Gellersenhalle, mit dem Übergang aus der Gellersenhalle in die LKH-Arena gelaufen ist, war zu dem Zeitpunkt der Meldung CIV Cup noch nicht absehbar. Ne? Ich hätte aber trotzdem, egal unter welchen Rahmenbedingungen, den Schritt auch gewagt, weil das für uns eine neue Möglichkeit, ein neues Fenster geöffnet hat. Und wir haben es ja auch beim Spiel in der Halle gesehen. Es war genau der richtige Zeitpunkt, um international mal eine Duftmarke zu setzen. Die haben wir gesetzt und bin stolz, dass das Team so in die neue Halle mit dem, das kannst du auch mit Sicherheit noch irgendwelchen Geschichtsbüchern der SVG-Chronik nachlesen, dass das ein ganz besonderes Jahr für uns war. Nicht nur, weil wir die schönste Volleyballhalle, den Mini-Tempel in Lüneburg haben und den darüber hinaus auch noch Erfolg in der Halle. Ne? Und ich habe jetzt, so wie ich es erzähle, noch Gänsehaut von den ersten Spielen in der Halle, trotz der nur begrenzten 800 oder 900 Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir da reinlassen durften in diesen jeweiligen Zonen, Fanzonen. Und trotzdem war das ein Feeling, das war einmalig. Mhm.
Wie war denn das Feedback von den anderen Mannschaften, dass sie jetzt mal in einer richtigen Halle, wenn auch noch nicht ganz fertiggestellt, spielen konnten und nicht im Schuhkarton?
Ja, ich glaube, der eine oder andere hat gedacht, die wollen uns hier verarschen. Ja, und hier kannst du doch gar nicht spielen. Ne? Und dass wir mit entsprechend Handtuchläufen und so weiter denen vorgegeben haben, wo die mit ihren Schuhen oder wo die Turnschuhe gewechselt werden mussten, die Sportschuhe, und dass sie dann wieder, wenn sie das Feld verlassen, ne, ihre Schuhe wechseln, damit der Dreck nicht auf das Spielfeld kommt. Und die Sanitärbereiche, die ersten Spiele, die Serben mussten im Hotel duschen und da war überhaupt nichts möglich. Umkleiden war gerade noch, ich glaube, weiß gar nicht, ob die überhaupt doch Klappschüler haben wir den reingestellt. Ja, aber ansonsten waren da weder Spinde, noch war die Dusche in Ordnung, die Toiletten waren nicht in Ordnung, aber die Tür war abschließbar, das war ja schon mal gut. Ja, und den Rest haben wir vorher mit den Gegnern immer von Woche zu Woche abgestimmt, nach dem Motto, so, wenn ihr rein wollt, geht's nur über den Eingang C oder D und der Rest ist gesperrt, Türen sind sowieso zu und die Bereiche dürfen nur über eingefahrene Wege beschritten werden und das Ganze dann noch torpediert mit den Auflagen Corona. Ne, das hat das auch nicht alles noch entsprechend erleichtert, diesen Übergang und die Nutzung während der Bauphase. Ja, aber jetzt so in der Nachbetrachtung, wir haben es super gemeistert und ich bin stolz auf alle, die dazu beigetragen haben. Und ja, Wolfgang, du hast ja eben noch gesagt, wie ist das Gesamtresümee weiter neben dem, was wir jetzt eben über den Übergang mit dem CIV Cup in der neuen Arena angerissen haben. Wir haben immerhin 9 Heimsiege, meine ich, in der Saison eingefahren und waren das dritte Mal wieder im Pokalfinale in der Vereinsgeschichte. Das ist auch so ein bisschen untergegangen, ne? Weil das ist schon fast für uns eine Selbstverständlichkeit. Och, Mannheim, wir fahren immer noch Mannheim. Ne? Ja, coole Sache. Ich hätte mir gewünscht und diesmal war es, und das ist auch dann so ein bisschen bitter, ne? Das Team hätte es sowas von verdient gehabt, da mal nicht nur einen Satz zu holen, sondern das noch enger zu gestalten. Und ja, hat leider nicht geklappt, aber wir arbeiten dran. Ne? Und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir den ersten Pokalsieg einfahren können.
Also man kann ja auch über die Zeit hinweg, also du hast ja die 3 Pokalfinales erwähnt, du kannst ja sehen, das erste Mal 3-0, sagen wir es mal, untergegangen, das nächste Mal 3-0 zumindest ein vernünftiges Spiel geliefert, dass es nicht ganz so schlimm war und jetzt war es ja wirklich mal schon mal knapp in meisten Sätzen auf dem letzten.
Hm? Nee, das stimmt und wenn man so, ich war ja bei allen 3 Pokalfinalen dabei und wenn du nochmal so das ganze Revue passieren lässt, 2014-15, also im Frühjahr 2015, in Halle Westfalen standen und unten beim Eingang, beim Einlaufen aus den Katakomben, ne, wo du den Jungs da ins Gesicht geguckt hast, hast gesagt, das kann im Leben heute nichts werden. Die haben alle einen Stift in der Hose, wie sonst irgendwas. Ne? Und das wird bestimmt nichts. Und das hat sich da so eingestellt. Aber wie gesagt, wir waren damals Aufsteiger in die erste Liga, waren Überraschungsmannschaft. Und jetzt in diesem Jahr war schon ein ganz anderes Angehen, eine ganz andere Vorbereitung und ein Selbstbewusstsein, was, obwohl auch ein Großteil der Spieler ja ausgewechselt war gegenüber dem ersten Pokalfinale, aber dennoch war das Auftreten ein ganz anderes. Wir haben uns super in den letzten Jahren weiterentwickelt im Team, insgesamt im Umfeld und da haben viele ihr Schäflein zu beigetragen. Ne?
Machen wir mal einen kleinen Blick nochmal zurück zur Arena. Also das war, wie du schon gesagt hast, auch wir als Fans haben das als eine super tolle Feier empfunden, als diesen CEV Cup da gespielt hatten. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass dann in der Arena andere Fans auch schon wieder auch dabei waren. Hast du da auch Rückmeldungen, dass sich diese Besucher so ein bisschen ändern, dass man jetzt sagt, okay, ich will auch mal in der Arena den Volleyball sehen?
Ja, wir haben viele in der Arena gehabt und ich habe da x Gespräche geführt, immer nach den Spielen und ob das jetzt im VIP-Bereich war oder auch beim Durchgehen in der Halle mit den Fans, die da noch in der Halle noch länger geblieben sind. Wir haben viele, viele neue Fans erreicht mit der neuen Arena, die einfach neugierig waren, ne, mal reinzugehen. Und wir hatten von unseren Stammfans und Stammkunden in Anführungsstrichen waren relativ viele reserviert wegen der Pandemie-Umstände, ne, und der insgesamt nach Corona-Auflagen und so weiter und hatten dann nicht so den Drive, in die Arena zu kommen und zu unterstützen mit den Rahmenbedingungen. Da sind aber viele neue Gesichter, nicht nur, weil wir jetzt aus dem Vorort Reppenstedt an die andere Seite Lüneburgs gezogen sind. Nein, die kamen von weiter weg, hatten dann auch begeistert die Spiele verfolgt. Ja, das ist auch hoffen, dass wir, wenn wir dann in den Normalbetrieb übergehen, und da hoffe ich ganz stark drauf, wenn es auch wohl noch mit Maske oder wie auch immer dann vonstatten geht, aber wir nicht nur mit einer Auslastung von 190 beziehungsweise die berühmten 20%, die zugelassen waren in der letzten Saison, dort reingehen, sondern in den Normalbetrieb. Und da sind wir jetzt auch schon dabei und sind gerade, ich komme von einem Meeting, wo wir uns mit dem Betreiber und Dienstleister über Ticketing unterhalten haben. Wir versuchen ab Juni die Dauerkarten für die Fans anzubieten und die Rahmenbedingungen bis dahin zu schaffen, ne, so dass man dann in der neuen Arena seinen Platz mit seiner Nummer in seiner Corner entsprechend buchen kann. Und ja, da, wenn ich das schon so erzähle, wird mir schon wieder warm und ich freue mich da schon wieder drauf. Ich kann es gar nicht erwarten, wann das wieder losgeht, aber naja.
Apropos, wenn wir auf die nächste Saison gucken, wie sieht's denn international aus? Gibt's schon was zu vermelden oder ist das noch zu früh gerade?
Wir haben uns ja sportlich mit dem fünften Platz nicht qualifiziert, weil wir mit Deutschland einen Startplatz weniger bekommen haben, aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre in den verschiedenen Cups. Das heißt, im Moment haben wir keinen Startplatz, den wir nehmen könnten. Also Challenge Cup oder CIV käme für uns in Frage. Haben aber, und das bleibt ja hier unter uns, ne,
wahrscheinlich.
Ja, schauen wir mal. Haben wir einen Kontakt mit der Volleyball-Bundesliga und über die Liga dann auch mit der CIV. Es könnte sein, dass wir doch noch ein Angebot kriegen, dass wir international spielen können, weil der ein oder andere aus der Bundesliga, der vor uns platziert war, nicht die internationale Karte zieht. Damit würden wir dann nachrücken. Das entscheidet sich bis Ende Mai.
Kann das auch noch eine Rolle spielen, dass die russischen Clubs ja im Moment noch mit draufstehen auf der Liste, aber ja mit ziemlicher Sicherheit nicht antreten werden?
Ja, genau. Das ist das, was also wir haben zwei Optionen. Eine, dass wir in der deutschen Liga derzeit nicht genügend Meldungen haben von denen, die berechtigt sind, und wir dann nachrücken könnten. Das wäre eins, was jetzt gerade geprüft wird. Und das zweite ist, was du gerade gesagt hast, dass eventuell Plätze frei werden in den verschiedenen Cups, wenn die Russen nicht dabei sind. Und da ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit.
Andreas, hilf mir mal weiter. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass für den CEV Cup in der Saison 2022-2023 gar kein deutscher Männer Verein gemeldet werden durfte, also nach dem damaligen Stand.
Ja, das ist richtig. Wir können uns aber auch jederzeit für den CIV Cup, wenn wir für den Challenge Cup melden, auch bewerben. Das heißt, wir würden dann, wenn Startplätze nicht wahrgenommen werden und auch durch Nachrücker nicht gefüllt werden, durch irgendeine Nation oder durch was auch immer, Corona-bedingt oder wie auch immer, Mannschaften auch nicht die Europacup-Karte ziehen, dann dort einen Antrag stellen, mit reinzurutschen. Das lässt die CEV durch und zu. Und das lässt sich, wie gesagt, als Bottom-Down, ne, oben Challenge, die Champions League, die ist relativ gesetzt, ne? Da gibt es keine großen Verschiebungen, aber was den Unterbau da angeht, die nächste Stufe der CIV Cup und Challenge Cup, da ist es schon möglich, da zu switchen.
Es bleibt spannend. Das hört sich gut an.
Das hört sich gut an, ja, und das wäre doch cool, wenn man nächste Saison da anknüpfen könnte, wo wir zu Hause schon mal angefangen haben und wir unseren Fans wieder internationalen Volleyball zeigen können. Das wäre ein großer Schritt. Wir prüfen es gerade, ja, mit welchen finanziellen Rahmenbedingungen so etwas jetzt hier verbunden ist für die kommende Saison. Wir hatten mit Matze Pompe einen, der sich sehr intensiv mit der ganzen Thematik Europapokal befasst hat und da Monate im letzten Jahr mit beschäftigt war, die ganzen Rules of Engagement und alles, was da so an Vorgaben war von der CIV, entsprechend zu erfüllen und einzutüten. Aber ja, wollen wir schauen, dass wir da noch das auf mehr Schultern hier bei uns verteilen können, denn das ist ja doch noch ein Schritt aufwendiger als unsere Bundesligaspiele.
Das wäre ja auch schön, wenn das Bounce-Haus oder was auch immer, wenn dann auch eine Übertragung noch möglich wäre. Zumindest vom Auswärtsspiel. Beim Heimspiel ist das für uns jetzt hier nicht so interessant. Da sind wir dann in der Halle. Mhm. Wobei, wenn die Halle voll ist, natürlich auch nochmal ein kleiner Gag obendrauf, wenn es dann noch übertragen wird.
Ja, klar.
Aber die Auswärtsspiele werden ja so und so von den anderen Mannschaften organisiert.
Naja, letzte Saison hat sich
geklappt. Da haben wir, glaube ich, wenig Einfluss drauf, oder?
Also, das ja.
Naja, es ist aber so ein bisschen abgeschnitten. Wir saßen alle vorm Live-Ticker sozusagen, auch in der SVG-App und haben dann nur so ein bisschen was mitgekriegt. Das ist natürlich was ganz anderes, wie man das Spiel verfolgen kann.
Ja gut, auch da kann es sein, dass in der nächsten Saison das anders aussieht. Das kommt nur auf den Gegner an, was in dem jeweiligen Land für Rahmenbedingungen gegeben sind, ne? Und ob man nicht doch auf irgendeinen Streaming-Kanal das dann live schalten kann. Da müssen wir schauen, da hoffen wir natürlich auch drauf. Also wir würden lieb gerne, wenn wir auswärts spielen, ne, auch das Bild live nach Hause liefern lassen. Ne?
Ja, ich meine, vielleicht haben wir ja auch ein Jahr, in dem das C-Wort nicht mehr ganz so dominant ist. Und dann bin ich auch gerne bereit, da mit dem Bus sonst wo hinzufahren.
Also das wäre natürlich die bessere Option.
Ja, die Flieger waren ja schon, also ich habe den Flieger schon rausgesucht gehabt. Also so war es nicht.
Die waren auch gar nicht so teuer. Da hättet ihr mit einem Gruppenflieger fahren können, mit Gruppentarif oder sowas, ich weiß es nicht.
Hat denn Andi niemand den Führerschein oder den Pilotenschein?
Also ich hatte auch mal geguckt. Das war nicht so aufwendig, bis nach Belgrad darunter zu fliegen und sich dann vor Ort einen Mietwagen zu nehmen. Ja, aber gut, die ganzen Umstände im letzten Jahr haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man sagt, so und jetzt Attacke, ne, wir reiten darunter, egal wo es hingeht, ne, sind dabei. Das macht man unter normalen Rahmenbedingungen ganz anders aussehen.
Ja, hoffen wir drauf, dass das so ist und kommen dann hoffentlich, vielleicht sogar mal mit einem Auswärtssieg nach Hause. Das wäre ja auch mal was Schönes, nicht? Die nächsten Schritte. Den ersten Sieg haben wir jetzt, also ersten Heimsieg, also brauchen wir jetzt noch einen ersten Auswärtssieg oder so.
Ja, genau.
Jetzt reicht ja die Qualifikation für die nächste Runde, müssen nicht unbedingt gewinnen. Den Golden Set dann nur.
Und das noch sogar, ui.
Ja, okay, wir haben ja schon darüber gesprochen, das war ja auch eine große Neuerung für die ganze Liga. Das neue Streaming-Angebot, das Bounce-Haus über die Plattform Twitch im Kanal Spontent. Da mussten viele erstmal lernen, was das genau ist und wie die Unterschiede sind. Ja, aus unserer Sicht, aus Fansicht war das, glaube ich, für alle ein Gewinn, auch wenn sich manche ein bisschen gewöhnen mussten an den Ton dort, aber man muss ja nicht unbedingt mitchatten, wenn man darauf keine Lust hat, aber dass es überhaupt übertragen mit Kommentar und mehreren Kameras wurde, ist fast schon ein Quantensprung, also aus Fansicht. Andreas.
Ja, das sehe ich genauso. Ne? Und wenn man jetzt so nach dem ersten Jahr jetzt auch eine Zwischenbilanz ziehen sollte, ist das mehr als positiv in der Entwicklung. Und vorher mit dem Einkamerasystem auf Sport Deutschland bzw. auf Sport Total waren wir dann ja zum Schluss. Das war suboptimal. Also das war nicht so, dass man das Bild irgendeinem anbieten konnte und war nun froh, dass man mit dem Streamingdienst, wo ich als Ü60, grauhaarig und so weiter, auch mit verschiedenen Sachen nicht so klar kam, mit der Tonalität und dem, was da so an Content lief, aber habe mich schnell überzeugen lassen und muss mich da auch dann revidieren, dass das eine super Sache ist, die dort Alex Walkenhorst mit seinem Team umsetzt für unseren Bundesliga Sport, so dass wir dort in der vernünftigen Qualität und auch überwiegend vernünftigen Kommentaren, da will ich nicht auf Einzelschicksale nun nochmal eingehen oder sonst irgendwas, aber in Gänze kann man das Spiel super verfolgen, hat Hintergrundinformationen, hat auch neben den Livestreams, die mit einer relativ langen Strecke ja auch dann Content erzeugen, ja, unseren Sport in dem Bereich Twitch-Kanal, der ja sonst für Gamer ist, Zielgruppe der 15- bis 26-Jährigen, glaube ich, oder 29-Jährigen, aber dort viele erreicht, die das erste Mal auch, glaube ich, auf Volleyball geklickt haben, wie lange sie dabei waren. Und wenn ich sie sehe in der Auswertung der ersten Saison, der Zuschauerrekord der Viewer war mit den zwei Wochenendbegegnungen, wo wir beteiligt waren, wo die Gießen dagegen die Berlin Recycling gespielt haben und wir dann abends um 20 Uhr in der LKH Arena gegen den VfB Friedrichshafen, da waren 565.000 Aufrufe, die dort geschaut haben. Und insgesamt habe ich irgendwo eine Auswertung gesehen, dass beim Spiel über 24.000 live dabei waren. Und das sind die, die auch eine durchschnittliche Zuschauer- oder Guckzeit von bis zu 50 Minuten dort irgendwo drauf haben. Und das ist schon erheblich mehr, als wir bei Sport Total hatten. Sport Total, wenn wir Live-Spiele übertragen hatten, lagen wir mit der SVG bei 1.500 bis 2.500. Also ich glaube nicht, dass wir da mal drüber waren. Also ist fast das Zehnfache von dem, was wir erreicht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, fehlen uns die Fans. Lag das daran an der Pandemie, dass keiner in die Halle kommen wollte, dass wir die nächste Saison zeigen, ob der Weg der richtige ist, ob wir damit die Leute trotzdem in die Halle bekommen. Ich bin davon überzeugt, weil in die Halle bekommen, wer nicht in der LKH Arena beim Heimspiel ist, hat irgendwas verkehrt gemacht. Also da kann kein Fernseher das ersetzen und kein, wie heißt das, 5D oder was ich was, Multivision Kino oder was, Sound, ne, und auch nicht die Blechtrommel, die man zu Hause vom Fernseher legt. Das reicht nicht. Ne? Also da ist das schon mit der Live-Atmosphäre was ganz Besonderes. Und das brauche ich euch nicht zu erzählen. Ihr kennt es, ihr kriegt das immer direkt live unmittelbar mit. Und ihr lebt das ja auch so wie wir überwiegend in der SVG. Ne? Und daher bin ich überzeugt, dass es nicht konkurrierend ist. Und wir auch in der nächsten Saison weiter mit Spontent unter den gleichen Formaten das fortführen. Es wird eventuell noch ein bisschen mehr der Bereich ausgebaut.
Warte mal, Andreas, das machen wir mal ein bisschen später, glaube ich. Ich will da mal kurz einhaken. Ich bin vorhin an einem Punkt angelangt. Du hast die ganze Zeit Content gesagt. Sag mal, wann ist dieses Wort in deinen aktiven Sprachschatz übergewandert?
Im April 2021.
Wie oft hast du das von Alex Weckenhorst denn gehört da, als er die Vorträge gemacht hat?
Gefühlte 35.000 Mal. Und nicht nur von ihm, sondern von vielen anderen. Und ich bin, wie gesagt, da nicht mehr so der entsprechende User, der da Wert drauf legt, auf das, was dort an Kommentierung und an Strecke läuft. Ich bin auch nicht derjenige, der es zeitlich sich einrichten kann, am Samstag 6 Stunden Volleyball am Stück zu schauen. Gibt aber wohl welche, ne? Und das Woche für Woche, da sehen bei mir die Termine oder die Tage dann teilweise schon anders getaktet aus. Und ich bin dann eher einer, der sagt, okay, ich möchte punktuell mir ein Live-Spiel rauspicken. Das war so die Intention, die ich vor einem Jahr versucht hatte durchzusetzen. Und ich habe mehrere Kanäle, auf denen ich schauen kann und sagen, okay, heute bin ich mal bei den Christis, ne, oder ich switche dann auch um, ne, aber habe nicht dann eine Strecke. Und das war auch das Zweite, was bei mir so ein bisschen angeeckt war, mit der langen Live-Strecke, die dort geboten werden sollte, ist auch verbunden, dass die beteiligten Mannschaften immer wieder neue Anpfiffzeiten mit anbieten mussten und oder zugewiesen bekommen haben und wir unseren Fans immer wieder und auch Auf- und Abbau und so weiter immer neu, was die zeitliche Taktung anging, dort organisieren mussten. Und das ist schon nicht einfach. In der Regel ist der Deutsche einer, der will um 20 Uhr die Tagesschau sehen und so tick ich noch, oder der will um 20 Uhr in die Halle, weil schon seit Jahren in der Gellersenhalle 20 oder 19 Uhr gespielt wird, aber nicht am Sonntag 15 Uhr oder am Samstag um 17 Uhr. Das sind ungewöhnliche Zeiten. Das kollidiert teilweise mit den Heimspieltagen oder hat kollidiert im Eishockey, im Fußball hier bei uns. Ne? Und das waren so Punkte, die bei mir erst so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht haben. Aber im Fazit jetzt nach der ersten Saison muss ich sagen, okay, ich nehme mich wieder zurück. Ich wenn ich das austariere, hat das Pendel in die Richtung geschlagen, dass das der genau richtige Weg war.
Das heißt, man wird wahrscheinlich dann auch bei diesem Weg zumindest für die nächste Saison noch dabei bleiben. Also auch diese Gesamtspiele hintereinander.
Also es ist ja, glaube ich, schon veröffentlicht und ihr seid ja als Insider da voll drinne, dass nächste Saison mit Spontent noch weiter der Vertrag zu veränderten Rahmenbedingungen noch fortgeführt wird für die Saison 22/23 und ab der Saison 23/24 Spontent dann mit aufgeht in den S-Nation.
S-Nation Media.
S-Nation Media. Ne? Und da sind jetzt ja vor, lass mich lügen, 10 Tagen die Verträge unterschrieben und im Moment ist bei S-Nations die Tischtennis-Bundesliga und Volleyball-Bundesliga schon per Vertrag drinne und zusätzlich ist man dabei, dass der Geschäftsführer von S-Nations, Herr Seifert, jetzt mit anderen Ballsportarten Verbindung aufnimmt, um die mit rüberzuholen, das heißt Handball, Basketball und Eishockey.
Basketball ist ja schon, hat er glaube ich schon einen Vertrag.
Hat er schon jetzt?
Ich habe ja, jetzt. Aber nicht, noch nicht zum Start von S-Nation Media, sondern erst eine Saison oder zwei Saisons später. Ich weiß jetzt nicht genau, bis wie wann Magenta ausläuft oder so. Also der Telekom-Vertrag mit der Basketballliga.
Denn S-Nations beginnt im Sommer nächsten Jahres, ne, mit den Übertragungen und Spontent geht damit auf. Und wie das letztendlich dann platziert wird, Kajetan hat schon gesagt, das ist schon schwierig gewesen, einem zu verklickern, wo ist unser Live-Spiel, wenn wir auf dem Twitch-Kanal sind. Na, da ist das immer das Einfachste. Wir stellen auf die Homepage einen Link und du brauchst nur anklicken und bist dann da automatisch drauf. Denn den Weg da irgendwie auf anderen Kanälen durchzuswitchen, das ist dann schon nicht so einfach für einen Oldie oder so.
Mal kurze Frage, auf was für ein Gerät hast du denn geschaut, wenn du Spiele geschaut hast?
Auf meinen 55-Zoll-Fernseher.
Ah.
Ich brauche das Bild groß. Ja, und ich bin nicht einer, der doch bei Terminen, die ich außerhalb hatte, da bei Veranstaltungen, wo ich den Schwerpunkt verlagert habe, wo ich anwesend sein musste und den Schwerpunkt habe ich dann mein Handy gehabt und habe das dann entsprechend unterm Tisch beim Essen und so weiter da auch geguckt, weil ja, also manchmal habe ich die Schwerpunkte, gut, man ist halt in der Pflicht, manchmal auch in der Funktion als Vorsitzender oder Geschäftsführer und so weiter und hat dann so seine Termine, aber trotzdem kann man das ja auch dubeln und trotzdem so ein bisschen Beteiligung heucheln, aber das passt schon, oder? Nein, also ich habe mit unterschiedlichen, ob das jetzt bei mir auf dem Laptop war, aus dem Hotelzimmer oder wie gesagt, wenn ich zu Hause bin und Ruhe habe, dann ist bei mir der große Fernseher an und dann läuft das auf der 160er Diagonale.
Also geht der Trend ja zum Second und Third Screen fürs Chatten, nimmt man das Handy und ansonsten guckt man so auf einem möglichst großen Bildschirm. Okay. Aber ich muss sagen, dass auch bei den Ü50, also zu denen ich gehöre, ich weiß nicht, Torben, du musst dann für die U50 noch sprechen, aber bei den Ü50 war das, glaube ich, auch eine große Umstellung. Ich glaube, ich bräuchte noch einen richtigen Workshop, um mich dann noch durchzukämpfen durch verschiedene Begriffe, aber der Ehrgeiz ist dann auch gebremst in der Community dann mitzumachen. Ab und zu im Chat mal einen Kommentar schreiben, das kriegt man noch hin, aber ansonsten, was die sonst noch alles veranstalten, das wird mir dann auch etwas zu viel drumherum.
Meine Frage zu diesem Drumherum, zu dem Content, die Zusammenfassung, wie fandet ihr denn die Spieltagszusammenfassung am Montag? Das ist ja mal was ganz anderes gewesen, das hatten wir ja bis jetzt noch gar nicht. Also wir haben eine Spieltagsberichterstattung jetzt schon, also mit ein paar Interviews, aber jetzt am Montag waren ja immer diese Spieltagszusammenfassungen. War das ein Gewinn für euch? Frage ich mal einfach so in die Runde, Mann, alle.
Also vorher gab es nichts. Insofern, ja, ist ein Gewinn. Also von null auf irgendwas ist immer mehr. Also ich habe es nicht immer geschaut, glaube ich, am Anfang gar nicht. Und dann auch wegen des Zeitunterschieds, den ich damals noch hatte, war es ein bisschen schwierig. Montag auf Dienstagnacht hätte ich dann gucken müssen. Aber sonst, man kann es ja auch nachgucken, habe ich dann schon ab und zu mal reingeschaut, wenn das mich interessiert hat. Und wenn man so die erste halbe Stunde übersprungen hat, dann kam man dann auch zu den Volleyball-Sachen.
Ja, und bei mir ist es auch so, dass ich am Montag selten reingeschaltet habe. Nur wenn von uns Spieler beteiligt waren, die angekündigt waren oder Trainer oder so. Und dann Teile von dem, was dort geliefert ist, ist überflüssig. Ne? Und vielleicht bin ich auch wieder eventuell jetzt zu weit nach vorne geprescht, aber auf der einen Seite kann ich Kaitan auch nur noch seine Aussage da unterstützen, indem das, was da geliefert ist, mehr ist als vorher. Wir hatten nämlich nichts, aber da muss man auch am Format noch ein bisschen feilen.
Haben Sie denn eigentlich schon was angekündigt, dass Sie am Format was feilen wollen vielleicht?
Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich bin ja nicht mehr direkt in den Gremien drinne und habe jetzt mit Matze da bezüglich noch nicht drüber gesprochen, inwieweit das schon Thema war. Ich weiß, dass das Thema behandelt wurde mit Spontent Stichwort Alkohol. nie wieder Alkohol. Ja, nee, also da ist man dran, weil das nicht unbedingt das Bild zeigen soll, wie wir unseren Sport darstellen. Na, es gibt auch Bier, was man als alkoholfreies anbieten kann. Das sieht genauso gut in der Werbung aus. Aber also da laufen im Moment Gespräche, die sind auch positiv. Da wird auch mit Sicherheit auf der Gesamtstrecke noch was verändert. Aber was im Einzelnen, da bin ich leider noch nicht im Bilde.
Also wenn das mit dem Biertrinken wegfällt, dann fällt ungefähr 50% des Contents weg, habe ich das Gefühl. Aber kann ich gut verstehen. Also ich finde, man muss nicht unbedingt Sport und Alkohol immer in einem Zusammenhang nennen, auch wenn man jetzt gerade an jüngeres Publikum denkt, also ohne jetzt als Spaßbremse wirken zu wollen. Aber es geht, finde ich, nicht immer nur darum, Sport zu machen, um sich hinterher die Kante zu geben.
Was aber, glaube ich, interessant wäre, wie eigentlich die SVG-Sponsoren auf Bauenshaus reagieren. Hast du da, Andreas, so die eine oder andere Rückmeldung?
Also Rückmeldung habe ich natürlich, ne, weil wir viele VIPs haben und auch mit denen im engen Kontakt bei den Spielen sind, vor oder nach dem Spiel, die nicht nur in der Halle hier bei uns das Spiel verfolgen, sondern bei Auswärtsspielen auch streamen zu Hause und sagen schon, dass es ein großer Mehrwert ist zu dem, was die Masse auch vorher schon mal kennengelernt hat mit dem Sport-Total-System, was ich da schon angerissen hatte und sind da sehr positiv und auch die Qualität und Sichtbarkeit auch jetzt ganz neu für uns, was wir in der Gellersenhalle nicht bieten konnten mit unserem damaligen Werbefriedhof, mit den komischen A-Reiterbanden auf PVC-Folie jetzt. Torben, der ganz akribisch immer die LED-Banden da aufbaut und um das Spielfeld rum da für eine Atmosphäre sorgt, die Court-Layout und so weiter entsprechend aufgestellt werden. Und auch unsere Sponsoren begeistert sind, was da nicht nur in der Halle an Informationen über das jeweilige Unternehmen rüberkommt und wie die Sichtbarkeit ist und das Ganze auch im Stream gut zu erkennen ist. Und das freut natürlich die Sponsoren. Das ist schon mal ein Schritt weiter nach vorne, dass für die Werbeträgerkontakte für sich beanspruchen, die können wir jetzt eher versorgen, wie ich auch schon erst gesagt habe, mit der wesentlich höheren Reichweite, mit den bis zu 24.000, die wir in der abgelaufenen Saison ja hatten, ist das eine ganz andere Größenordnung, als wir vorher hatten. Und der ein oder andere Sponsor hat deshalb auch schon ein bisschen was draufgelegt, weil er festgestellt hat, dass das viel besser sichtbar ist und dann auch wertiger, als es bislang war. Das alles war ja mundgeblasen und war auf die Gellersenhalle zugeschnitten. Ja, nicht immer den Maßen der Liga konform, aber das hat auch alles geklappt, hat nie einer beanstandet. Und dann, jetzt haben wir eine super Bühne. Ne? Und wenn unsere Jungs jetzt noch den Job da gut machen, möglichst viele Siege auffahren auf dieser Spielfläche, auf unserer Bühne, dann ist der Erfolg schon garantiert insgesamt, dass das Projekt, was wir 2014, also dann musste man da drum kämpfen, mal angeschoben haben, auch jetzt umgesetzt werden kann und dann nach vorne blicken, dass, da bin ich fest von überzeugt, für die gesamte Region in Nordniedersachsen und Hamburg, ja, das Ganze noch weit voranbringen kann.
Es ist eine richtig tolle Entwicklung. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass die Pandemie viele Vereine auch schon beeinflusst, auch im Negativen beeinflusst hat. Wir sehen jetzt die Beispiele oder hören die Beispiele Moers SC, die jetzt nun doch nicht aufsteigen wollen in die erste Liga. Wir hören das Beispiel TV Baden, die dann doch nicht weiter in der zweiten Liga spielen.
Und Moers will auch nicht mehr in der zweiten Liga spielen. Das ist ja dann nochmal ein bisschen größerer Schlag.
Zur Überraschung aller aktiven Spieler, Staff und so weiter. Ne? Die hatten ja, und da habt ihr recht, das ist ja das, was an und sich auch uns in der Liga jetzt intensiv beschäftigt. Warum schaffen wir es nicht, aus der zweiten Liga Aufsteiger hochzuziehen? Mhm. Das haben wir vor ein, zwei Jahren schon mal diskutiert. Dann ist es wieder hinten runtergefallen, dann kam die Pandemie. Ne? Und jetzt hat man es wieder aufgegriffen, hat versucht, in verschiedenen Konferenzen und Meetings doch noch aufstiegswillige Zweitligisten zu motivieren, hochzugehen, ist denen finanziell entgegengekommen und auf verschiedene Rahmenbedingungen, die so mit Erleichterung verbunden sein sollten, hat aber ja nicht zu dem Erfolg geführt. Wir sind leider in der jetzt kommenden Saison wieder nur mit 10 Mannschaften. VCO-Team kommt ja dazu, 10 Mannschaften und derzeit sind wir ja dabei, den Spielplan zu erstellen mit der Liga, sind aufgefordert, glaube ich, bis Ende nächster Woche die Heimspieltage zu melden, die Verfügbarkeiten der Hallen. Start ist der 8. Oktober, wenn ich das hier schon verraten darf, ne? Gegen wen wissen wir nicht, und der Spielmodus ist der, dass eine normale Hauptrunde gespielt wird und dann eine Zwischenrunde mit einer einfachen Runde. Das heißt, es sind 11 Spiele garantiert, 9 aus der Hauptrunde, 2, die wir dann als Heimspiele in der Fünfergruppe Zwischenrunde haben. Und dann schließen sich die Playoffs wie gewohnt dann an. Ja, was anderes war nicht möglich. Ja, und man ist aber dabei jetzt mit, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ne? Gibt es Projektgruppen und was ich was, ne? Die sich jetzt nochmal mit den Kandidaten beschäftigen. Wir selbst haben auch hier schon 2 Kandidaten gehabt, denen ich am einem Wochenende mal losgelöst von unserem Spielbetrieb die Entwicklung der SVG aufgezeigt habe. Und wir haben auch schon an verschiedenen Stellen gesagt, so wie wir das angegangen sind 2014. Und wenn wir nun jetzt im 8. Jahr, glaube ich, jetzt sind, ne? 2014, 2022, jo. Sind wir damals, das war ja auch die erste Bremse, die finanzielle Hürde zu überwinden und zu sagen, so, schaffen wir das finanziell zu wuppen? Okay, wir sind mit Mini-Etat von 300.000, 320.000 ins Rennen gegangen, liegen jetzt bei 800.000 innerhalb von 8 Jahren. Ist das schon eine gewaltige Steigerung, ne? Und das ist nicht selbstverständlich, hat aber auch durch kontinuierliche gute Arbeit dazu geführt, dass man sich so weiterentwickeln kann. Ne? Aber sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und wir sehen das jetzt mit der neuen Location, die wir haben. Da steigen natürlich auch die Kosten, ohne Frage. Das ist einfach so. Wenn ich eine moderne Infrastruktur habe, kriege ich das nicht zum Nulltarif. Will ich auch gar nicht. Muss natürlich für uns aber irgendwo alles noch passen, wenn insgesamt damit auch der Kader steigt und, ne, das Interesse noch weiter wächst. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Ich sage nur, die BR Volleys haben 3 Jahre, glaube ich, gebraucht, als sie aus ihrer alten Halle rüber in die Max Schmeling gegangen sind, bis das sich so entwickelt hat, dass das angenommen wurde in den neuen Bereichen. Und vielleicht schaffen wir es ja in der Hälfte der Zeit.
Da glaube ich fest dran, Andreas. Vor allem, weil wir eine Basis haben, in der es eigentlich auch schon ganz gut die Emotionen da sind. Und ich sag mal, wenn man in die Halle kommt, ist es, glaube ich, auf den meisten schon klar, dass es immer eine schöne Feier wird. Und das ist eigentlich das, was es ja ausmacht. Ich komme zum Volleyballspiel, da wird mir was geboten und es ist eben nicht nur Sport, es sind soziale Kontakte, es ist eine Feier. Und in dieser Halle lässt sich das natürlich super schön machen. Du hattest es auch schon mal erwähnt, wahrscheinlich eine der schönsten Hallen, zumindest im Volleyball in Deutschland. Und Ja, also ich freue mich auf die Zukunft.
Ja, also die jetzt, als wir unsere Bundesligaspiele ausgetragen haben in der neuen Halle, war durchweg, egal wer als Gegner kam, auch trotz der Baustellenatmosphäre und der Nichtfertigstellung, waren alle begeistert von der Halle. Ja, hätten wir 3, 4 Blaupausen schon verkaufen können, ne, zu günstigen Konditionen. Vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal umsetzen mit dem Architekten, aber da sind schon Interessenten wieder. Ich habe drei Vereine, Straubing und verschiedene gehabt, die da Interesse gehabt haben, sowas Ähnliches dann in ihren Bereichen mit umzusetzen.
Also diese zweite Tribüne, also der Oberrang, ich glaube, der macht unheimlich viel aus. Ja. Für die Atmosphäre. Also macht es dichter. Ja, und du bist auch, also ich saß einmal im Oberrang und da kann ich nur sagen, du sitzt unheimlich nah am Spielfeld auch. Also gegenüber, wenn ich jetzt mal in anderen Hallen in Mannheim oder so war oder in Berlin, kein Vergleich.
Friedrichshafen braucht ja aktuell eine Halle.
Nee, die haben die ziehen im Flughafen.
Ja, aber das ist ja für 3 Jahre.
Der Hangar für 3 Jahre, genau.
Ja, also aber danach, ich denke, die brauchen dann schon noch irgendwann mal, falls sie es da noch gibt, hoffentlich, was anderes.
Ja, aber da hast du recht. Erstmal sind 3 Jahre angedacht. Wenn ich sehe, was bei uns angedacht war und bis es umgesetzt wurde, ging nicht nur die berühmten 3 Jahre ins Land, sondern das ist ein bisschen mehr geworden. Ne? Aber
braucht Friedrichshafen eigentlich jetzt auch eine Ausnahmegenehmigung? Die Halle, also erfüllt ja die Kriterien nicht bei 1.000 Zuschauern?
Also da werden die einen Antrag stellen. Ne?
Und der wird genehmigt werden.
Natürlich. Ja, davon gehe ich auch aus.
Ohne Frage. Mhm. Ne?
Nochmal ganz kurz zu den Zweitligisten. Siehst du da denn konkret vielleicht mal 1, 2 Mannschaften? Kannst du einen Namen nennen, wo du sagst, ach, die könnten es vielleicht in den nächsten Jahren schaffen?
Also ich habe jetzt 4 Namen so auf gleich in der Pipe und könnte die rausspucken und sagen, pass auf, das
ja, dann mach's doch.
Nee, würde ich nicht. Es sind welche aus dem Süden, es sind welche aus dem Norden und aus dem Westen so, ja, die da als Interessenten signalisiert haben. Ich will hier keinen unter Druck setzen oder sowas. Mhm. Ne? Wo ich dann hier, der hat gesagt und so weiter. Ne? Da sind Gespräche, da sind schon teilweise Strukturen, wo ich sage, pass auf, ihr seid gar nicht so weit weg von dem, wo wir den Weg damals beschritten hatten. Ne? Und ja, man muss sehen, was die nächsten Wochen mit den Projektgruppen, wo Vertreter aus Erst- und Zweitligen die Rahmenbedingungen für potenzielle Aufsteiger für die ersten 3 bis 5 Jahre eventuell sogar schaffen. Denn es ist ja so wie mit Haching auch, man muss denen Zeit geben zur Entwicklung. Und es ist nichts tödlicher, als irgendwie so einen Ballon aufsteigen zu lassen, der nach 3 Monaten wieder platzt, weil man sich doch verhoben hat. Ich muss da den Sponsoren Möglichkeiten geben, über ein längeres Zeitfenster Präsenz zeigen zu können. Ich muss dem Verein eine Entwicklungsmöglichkeit geben. Und das kann ich nur, wenn denen garantiert wird, dass du wenigstens, weiß ich was, 2, 3 Jahre in der Liga bleiben kannst. Es gibt Ansätze, wenn wir jetzt mal davon losgelöst die erste Liga nicht füllen können, dass man mit einer Pro A, Pro B, ne, 2 unterschiedliche Klassen wie aus dem Basketball und so weiter, das schafft. Da sind auch schon die Zweitligisten interessiert, wenn das eine wäre dann ja so eine eingleisige zweite Liga, die Pro B. Ja, so könnte man da mit 8 Mannschaften was bilden. Also es gibt verschiedene Ansätze. Man ist dabei, hat das Problem jetzt natürlich nochmal wieder aufgegriffen. Es ist schon seit einigen Jahren latent im Raum. Und gerade bei uns, bei den Männern, ne, fehlen ja immer 2, 3 Mannschaften. Wir haben immer noch, und das ist ein Lizenzstatut und das ist insgesamt bei uns auch so, der Tenor, 12 bis 14 Mannschaften ist Minimum, was wir haben müssen. Auch die Sichtbarkeit, da sind auch schon Gespräche mit der CEV. Das heißt, es soll die Saison früher beginnen, länger laufen. Ne? Man von September bis Mai auf alle Fälle, wie in anderen Sportarten auch, dort einen Spielbetrieb hinbekommen. Das ist wie eines von vielen Baustellen jetzt im Moment da so ja, in der Diskussion, in den Gremien und ich weiß nicht, wann es denn zu Entscheidungen kommt und zu Beschlüssen. Das ist im Moment eine spannende Zeit.
In Rottenburg ist ja aufgestiegen jetzt in die zweite Liga. Ja. Also das wäre ja so einer aus dem Süden, der mir so spontan einfällt.
Ist auch
weil einer, die Strukturen ja da sind.
Ist auch einer, der auf der Liste steht.
Oh, also, ja. Dann fehlen wir noch frei. Mal gucken, ob wir die noch rausfinden können.
Aber das wäre einer, der angesprochen, der auch mit, das waren 8 Teilnehmer, die gesagt haben, lass uns mal jetzt nicht nur die Meister aus den zweiten Ligen, sondern auch darüber hinaus Interessierte bis, glaube ich, Platz 5, 6 hat man dort. Und so wie auch andere ehemalige Erstligisten, die da gar nicht so lange Namen haben und da in der Nähe sind, die hat man auch schon wieder angesprochen. Ne? Ja, auch da ist das Interesse da, wenn bestimmte Rahmendaten verändert werden. Es gibt immer noch welche, die mit dem Fußboden fremdlinienfrei nicht klarkommen. Und es sind
so, okay, das ist ein Mörserthema, glaube ich, wenn ich das so richtig weiß.
Es war immer und es haben gut, die haben sich jetzt ja komplett verabschiedet da. Ja. Und das ist leider so. Ich war da frohen Mutes, ne, und hatte noch vor 4 Wochen gehofft, ne, dass wir mit Mörs und so wie die in der Organisation aufgestellt sind und das, was sie da an Qualität auch mit reinbringen würden, hätte gut in die erste Liga gepasst. Ne? Die hätten sich auch ein paar Positionen vielleicht verstärken können. Das wäre allemal möglich gewesen und wäre super für die Liga gewesen. Aber ja, das haben sich anders entschieden. Genau,
der Club, den du erwähnt hast, der hat, glaube ich, 4 Buchstaben, aber näher kommen wir jetzt nicht.
Ach so, du meinst den mit dem Umlaut noch drinne?
Ihr Nasenbären, ich habe nichts zu sagen.
Ja, nee, hast du auch nicht.
Nee, aber ist natürlich gut, es macht Sinn, ein Club, der die Strukturen hat und sie ja wahrscheinlich auch nicht völlig zerstört hat. Rottenburg nehmen wir jetzt als Beispiel. Ich denke, die haben noch den Unterbau, sind im Jugendbereich noch stark aufgestellt und da kann man sich das leichter vorstellen als jetzt ein Team, das aus der Retorte kommt.
Ja, klar.
Ja. Aber das sind ja schon mal wieder positive Aussichten, weil so ein bisschen mit Friedrichshafen hatte ich jetzt gedacht, oh Gott, die haben jetzt auch starke Probleme mit Ulm, Zuschauerzuspruch, 1 Stunde Anfahrt und so weiter, was die alles zu bewältigen hatten und jetzt auch keine so richtig tolle Halle haben werden oder Spielstätte haben werden. Habe ich gedacht, wie sieht's denn überhaupt aus? Aber wenn du sagst, naja, es sind zumindest ein paar Interessenten da, dann kann man ja zumindest ein bisschen Hoffnung haben, dass wir dann vielleicht doch eine stärkere Liga in den nächsten Jahren, also nächste Saison noch nicht, aber danach vielleicht dann doch schon wieder bekommen könnten.
Das ist auch meine Hoffnung, ne? Weil, ja, wie gesagt, also die Problematik und die Notwendigkeit auch, dass das nicht nur von der ersten Liga Männer ausgehen muss, sondern auch der Impuls selbst unten Zweitliga und mit den entsprechenden Gremien muss von beiden Seiten kommen. Ne? Und deshalb ist immer gut, wenn man miteinander sich zusammensetzt, ein Projekt angeht und das gemeinsam bespricht, als dass man über irgendwie einen verhandelt und sagt, pass auf, das ist das, was wir von der ersten Liga euch anbieten können und nehmt hin oder bleibt draußen. Ja, und das kann es nicht sein.
Ja, kriegen alle große Biersponsoren, wenn sie sich ein bisschen Bounce House angucken, denken sie, okay, hier geht's nur ums Bier. Aber ich glaube, die Biersponsoren sind dann doch eher beim Fußball.
Ja.
Ich darf mal den mahnenden Zeigefinger im Hinblick auf die Zeit heben.
Und du willst auch eine ganz wichtige Frage stellen,
Wolfgang. Ehrlich?
Ja.
Ich wollte jetzt euch die Frage stellen, wenn du mich schon in die Richtung bringst, dass wir die nächsten beiden Punkte einfach mal entweder hinten anstellen und direkt zum Kessel Buntes gehen.
Aber die ganz entscheidende Frage, darauf hast du bestanden.
Allen Ernstes.
Wann wir deutscher Meister werden, das wolltest du fragen. Und wer, wenn nicht Andreas?
Ja, und
eine Antwort drauf geben.
Hintergrund der ganzen Frage ist natürlich, dass Andreas sich mal in einem beim Volleyballer, glaube ich, in einem Interview dazu hinreißen lassen hat, wir holen die deutsche Meisterschaft nach Lüneburg. Ich glaube, 2014 oder 2015 hast du das Interview gegeben.
Nach der Pokalfinalteilnahme. Da war ein längerer Bericht über das Wunder Lüneburgs oder sonst was. Ne? Das, was wir da als bester Aufsteiger damals aller Zeiten, Frankfurt hat das ja ein bisschen besser gemacht, als sie nachkamen, aber habe ich natürlich dazu verleiten lassen. Bin auch immer einer, der manchmal ein bisschen zu laut aus dem Wald rausruft, aber wir gehen aber auch verschiedene Projekte so an, dass wir die gemeinschaftlich festlegen, will ich sagen, so wie in verschiedenen Bereichen im Ostblock mit einem 5-Jahres-Plan, aber trotzdem, du musst irgendwo Teilziele oder musst Perspektiven haben. Und das haben wir uns mit dem Aufstieg 2014 haben wir uns gesagt, die ersten Jahre erst einmal Liga halten, etablieren. Dann irgendwo mal eine Duftmarke setzen. So, dann parallel dazu Infrastruktur schaffen. Das war geplant bis 2017, 18. Ist, ihr wisst, ein paar Jahre länger geworden. Dann hatten wir das Teilziel auch wieder erreicht. Da haben wir gesagt, so, was sind die nächsten Steps? Die nächsten Steps waren für uns, wir wollen international spielen, wenn wir uns qualifizieren, ja, und müssen in den Kader ein bisschen mehr reinstecken, als wir es bis dann hatten. Haben jetzt uns etabliert, sage ich mal so, in den Top 5, 4, 5, da waren wir ja die letzten Jahre immer. Ja, und der nächste Step ist wirklich der, dass wir in den nächsten 5 Jahren noch um die deutsche Meisterschaft versuchen, einmal mit in die Finalrunde zu kommen. Und mit den Rahmenbedingungen, na, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, na, das Feld ist bestellt, wir müssen nur noch entsprechend die Flöcke einschlagen, dass wir die Tore finden, wo wir dann da entsprechend drumherum kurven. Aber nein, also das wird ja auch aufgenommen, das könnt ihr dann, wenn es dann soweit ist, in der Nachbetrachtung der Meisterfeier, könnt ihr das nochmal ausschreiben. Das war der Podcast vom, was haben wir heute, 17. Mai 2022, und der ehemalige Präsident oder wie auch immer dann hat dann damals das.
Ja, muss mal gucken, vielleicht ist ja nächste Saison schon soweit, wer weiß.
Ja, kein Druck.
Nein, genau. Also
sportlich ist immer viel möglich, also es ist jetzt kein Druck aufbauen, sondern sportlich ist immer alles möglich.
Ne? Ja, klar, und wir haben da noch nicht, an anderer Stelle habt ihr schon über die Veränderungen gesprochen im Kader, und das macht schon wieder Spaß, ne, mit dem, was da an Veränderungsprozessen. Das ist natürlich immer ein Einschnitt, wenn du am Ende der Saison einen Kader mit 5, 6 Spielern verändern musst oder willst, ne, je nachdem, unter welchen Rahmenbedingungen das da nun verändert werden soll. Aber mit dem, was so unsere sportliche Leitung jetzt wieder für uns gewinnen konnte, da bin ich schon wieder gespannt. Und das kann für die eine oder andere Überraschung wieder sorgen. Das ist das Schöne, dass auch Typen dabei sind, die so hier in der Liga noch nicht bekannt sind. Aber von dem, ja, Charakter, Typ und so weiter, da bin ich fest überzeugt, dass Stefan wieder da den Glücksgriff gefunden hat mit dem einen oder anderen. Und da gibt es Urgewalten, die Bälle in den Boden kaputt kloppen können, ne? Die das hoffentlich auch machen. Wir haben irgendwann dann auch einen Linkshänder im Team, ne? Der ist auch, glaube ich, gar nicht verkündet, aber ne, das ist mein Wunsch immer gewesen. Ich möchte einen haben, der ein bisschen für den gegnerischen Block unberechenbarer ist. Ne? Aber gut.
Jetzt geht die Recherche los, alles.
Ja, ich bin Linkshänder.
Wer ist noch nicht unter Vertrag?
Aber ich bin da ganz, ich hoffe da ganz auf Kajetan, dass er heute pünktlich um 21.23 Uhr uns das Ergebnis davon verkünden wird. Wahrscheinlich eine Auswahl von 3 Personen oder so.
Genau. Brauche ich noch den Tipp, wie viele Buchstaben Nachname hat. Ja, ein bisschen spannend. Spannung muss auch noch dabei sein.
Ja, ja. Ja, komm, lass uns in Anbetracht der Zeit tatsächlich zum Punkt unseren Kessel Buntes anschneiden. Und
Torben? Ja, du hast schon wieder alles rausgeschmissen, ohne dafür dir das Einverständnis abzuholen.
Ja. Ich weiß schon. Ich habe es nicht rausgeschmissen, das war jetzt eine Unterstellung, Kajetan. Ich habe es nur nach hinten geschoben.
Ja, mach mal.
Ah, jetzt schmollt er wieder.
Achso, Entschuldigung, ich habe ja was anzukündigen, wenn wir bei Kessel Buntes sind.
Ja, dann mach.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, ein kleines Gewinnspiel ausgelobt, und zwar wessen Name nicht auf dem Pokalfinaltrikot war. Und dann haben wir eine Antwort genau bekommen. Das war auch die richtige Antwort. Wobei wir, glaube ich, also ich zumindest tagelang nachgedacht haben, was bedeutet diese E-Mail? Es war nämlich nur ein Wort in dieser E-Mail, Matze. Es war natürlich das, wir wussten aber nicht, worauf sich die E-Mail bezog. Aber der Gewinner, bekannt für seine lakonischen Sprüche, Andreas, vielleicht kannst du das schon denken, Markus Wilke. Du kennst ihn ja auch.
Ja.
Kommuniziert sehr trocken. Und Ja, also damit haben wir den Gewinner unseres kleinen Preisausschreibens. Und wir haben beschlossen, da vielleicht habt ihr Markus vor Augen. Er hat ja öfter selbst gebastelte Pokalsieger-Anwärter-Trikots. Deswegen werden wir ihm ein Blanko-Shirt, also ein weißes T-Shirt mit einem Textilmarker schenken. Da kann er sich das nächste Trikot zurechtbasteln für unsere nächste Mission Richtung Mannheim. Herzlichen Glückwunsch, Markus.
Von einem schon mal, also erstmal vielen Dank, Markus, dass du diesen Spaß überhaupt mitmachst. Also finden wir es schon mal toll.
Danke für die Teilnahme. Nächstes Mal auch mehr. Ihr seht, wir versuchen auch, uns daran zu halten. Wenn wir was versprechen, dann gibt es auch einen Preis.
Ja, von dem Preis von unserem Gewinnspiel kommen wir noch zu unserem Punkt mit Andreas, den wir nochmal vorgesehen haben für ein kleines Quiz, Andreas. Und als erstes darf sich unser Quiz Mitspieler immer raussuchen, ob er ein Spielzeug oder ein Getränk gerne hätte, was er dann gewinnen kann.
Ein Getränk.
Gut.
Das Wein? Ich mit euch dann teilen kann.
Wein oder
Bier? Alkoholfrei natürlich.
Alkoholfreien Wein. Nein. Ein Rotwein.
Okay, gut.
Okay. Du kannst uns auch noch ein bisschen genauer die Richtung sagen, also das Herkunftsland oder wenn du es ganz genau weißt, dann kannst du es uns auch noch sagen. Also Stefan hat, glaube ich, auch schon mal gesagt, welche Marke Angelina bevorzugt. Das haben wir dann auch, glaube ich, gefunden.
Ja, wenn ich mit Bernd immer, wenn wir abends beim Gläsel Wein sitzen, ich bin immer derjenige, der den lieblichen Wein immer bevorzugt, trotzelt damit rum. Das passt natürlich für Weinliebhaber überhaupt nicht. Ja, das ist dann ein No-Go, aber wenn er das jetzt hört, dann kann er sich sicher daran erinnern, dass wir schon ein paar Mal rumgefrotzelt haben bei Auswärtsspielen oder wenn es halt so abends nach einer langen Busfahrt, na, so ein bisschen um die Bettschwere zu kriegen, na, auf dem Zimmer noch einen Abschluss Wein oder Bierchen gibt, na, mit den Stuff, ist das auch immer wichtig, na, dass da na, man die entsprechende Qualität und das, was schmeckt, dann nochmal sich zu Gemüte führt und da sind wir unterschiedlicher Auffassung, welche Qualität und welchen Geschmack der Wein haben soll. So ist das halt bei den Weinen. Das
ist normal so, genau. Ja, wir haben drei Fragen vorbereitet, in denen du ja eigentlich nur die richtigen Antworten geben musst. Ganz einfach.
Okay. Frage 1, Frage 1b, Frage 2c. Frage 3.
Nein, also achso, nicht zum Ankreuzen.
Okay. Nee, ich dachte Multiple Choice.
So einfach. Ja, ihr könnt das jetzt alle nicht sehen. Ihr hört das ja nur. Andreas hat, wir haben die Umfrage hier gestartet bei Zoom und Andreas hat schon eingeloggt. Genau. Jetzt kriegt er das Ergebnis. Nee, es müssen richtige Namen oder Sätze fallen als Antwort.
Okay. Genau. Ich fange einfach mit der ersten Frage an. Wir teilen uns die auf. Wir suchen, also das heißt, du musst ihn finden, den Namen eines ehemaligen SVG-Spielers. Und ich gebe dir nach und nach, drei Tipps. Also A, erster Tipp, er hat eine große Schuhsammlung, ehemaliger SVG-Spieler. Du musst jetzt noch nicht
sagen, wer. Wenn du einloggen willst, kannst du sagen.
Slater.
Na, machen wir weiter.
Okay, nächste Chance.
Der Spieler hat sich mit der Mannschaft eigentlich nicht aufgewärmt vorm Spiel. Also nicht mit der Mannschaft aufgewärmt. War auch so vom Typ her einer, der so...
So bei den Dehnübungen und mit den Black Rose und so weiter. Beim Einspielen, dann war er schon dabei.
Wenn ich dir die dritte Antwort oder die Aussage gebe, dann kommst du drauf.
Na, ich bin ja mal gespannt, ob ich den überhaupt hier bei uns verpflichtet hatte. Oder ob er sich einfach nur aufs Feld gestellt hat.
Nein, das glaube ich nicht. Er wird noch einigen in Erinnerung sein. Sei es positiv oder negativ, wie auch immer.
Ja.
Der hat von seinem späteren Verein ein Auto ohne Räder bekommen.
Von seinem späteren Verein ein Auto ohne Räder?
Es hatte ursprünglich Räder, aber dann irgendwann nicht mehr.
kann ich nicht sagen. Ist bei mir nicht aufgelaufen.
Es gab ein ganz interessantes Bild in den sozialen Medien, wo dieses kleine Auto aufgebockt war und die Reifen gefehlt haben. Das war sein Auto dann. In der Stadt, wo er spielt,
kann sowas mal vorkommen. Ich hätte noch eine Bonusinformation. Er hat bei uns als auf der Außenposition gespielt, in der Nationalmannschaft, aber auch meistens als Libero oder sehr häufig als Libero.
Ich grätsche jetzt hier einmal ganz kurz rein noch. Also falls Andreas diese Frage nicht lösen kann, lassen wir sie offen und stellen sie an einfach die Community. Mal. Ist das in Ordnung?
Ja, klar.
Also, aber du darfst natürlich erstmal lösen. Ich wollte nur, dass Kai Hahn oder Wolfgang dann nicht.
Ich brauche jetzt hier nicht fünf, sechs Namen auf das. Also ich habe jetzt im Moment mit dem Auto, das ist bei mir vorbeigegangen. Das ist in den sozialen Netzen habe ich das überhaupt nicht.
Das war auch schon eine Weile her, muss man dazu sagen. Also.
Aber nicht unser Holländer.
Nein, nein, nein. Nee, das
okay. Gut, dann geht das raus an unsere Community und wir hoffen auf rege Beteiligung. Also diesmal mindestens 2 E-Mails, WhatsApp oder Antworten auf Instagram, Twitter oder Facebook.
Und da das sehr spontan war, müssen wir uns noch einen Preis ausdenken.
Vielleicht werden wir wieder individuell. Ja.
Okay, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Also du hast noch 2 Chancen.
Da bin ich mal gespannt, ob ich noch 2 Fahrkarten einfahre. Okay. Jetzt.
Also, und in diesem Fall 3 aus 5 würde uns genügen, damit die Aufgabe gelöst ist. Welche ehemaligen Spieler von Rottenburg kamen bisher zur SVG? Also es muss nicht unmittelbar von Rottenburg zur SVG sein, kann auch ein bisschen Abstand dazwischen gewesen sein.
Steinke, das war der erste damals 2012, René 2014 und war Tim Stör auch vorher da?
In der Jugend?
Ja.
In der Jugend. Nicht als Profi, okay. Entschuldigung, der war, hätten wir spezifizieren
der müssen. Weil Tim war...
Tim, was? Wir haben an die Profispieler gedacht.
Okay, also denn ich wollte René noch mal ins Gespräch bringen, weil er den nämlich damals trainiert hatte.
Ah, okay.
Ja, genau. Deswegen, das ist ein Sonderbonus, den nehme ich jetzt so.
Aber genau die Frage hatten wir uns auch gestellt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir ihn rauslassen. Aber okay, du kriegst einen Bonus dafür. So, hast du noch einen?
Nee, löse mich mal auf. Löse mal auf. Wer ist dann, also direkt oder indirekt, der vorher woanders war. Ne? Mhm.
Ja, einen, mit dem du viel zusammenarbeitest.
Ja, Pompe war mit René zusammen da unten, ja, das stimmt.
Genau, okay. Also das wäre der dritte als
klar, Matze, Profi sozusagen. Matze ist für mich schon so verinnerlicht im Staff.
Also okay. Genau, Leon Derwischei und Richie hatten
wir. Ja, ja, genau.
Mhm. Okay, also das war dein erster Punkt. Dann die dritte Frage, Torben. Bis dann.
Ein bisschen weg vom Sport wieder. Welcher Geschäftsführer in der VBL, erste Bundesliga, Männerbundesliga, ist ebenfalls seit 2014 Geschäftsführer, wie du?
Bis heute.
Fritz Römming?
Ist noch, genau, jetzt zieht er sich zurück.
Ja, er ist mit mir 2014 als Geschäftsführer auch bei Herrsching eingestiegen und ist da, meine ich, ja, der zieht sich jetzt ja zurück und Max macht das, Hauser, ne? Aber na, ist der damit gemeint?
Ja, also welche? Wer außer dir noch?
Also der seit 2014 dabei ist.
Genau, mindestens.
Ach so, also als kann auch früher schon. Ich dachte jetzt mit mir gemeinsam da reingekommen ist, aber ist ja KW Nieromant schon länger.
Hast du auch schon den Bonuspunkt, genau. Ja. KW Nieromant, natürlich auch schon so lange dabei.
Ja, Thilo ist später gekommen, spät und genau. Wen haben wir, wenn man den Bogen ziehe, in Düren, Geschäftsführer, nee, die machen das alles über ihre Gesellschafter und ein Teammanager haben sie, aber kein, der die Geschäftsführung, Peter Hoff ist da mit drin, ne? Wenn der Name auch schon so erreicht und den haben wir jetzt noch so einen anderen Bereich. KW Königs Wusterhausen ist jetzt auch neu. Mhm. Ne? Der Ahlers, nach der das auch als Geschäftsführer und ich meine als Präsident macht. Und
ja, die United Volleys haben auch
stimmt.
einige, also einen großen Umbruch gehabt.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist auch aber nichts, was durchgängig bis jetzt
ist. Nee, bei denen ist gewechselt. Also Frömming und Niromant und du. Also,
ja, genau, das sind die in den 8 Jahren da durchgängig da drin waren. Der Rest hat relativ hohe Fluktuationen gehabt.
Hm. Ist dann doch so.
Okay. Gut, du hast das Quiz bestanden.
Oh nö, ja, ist so schön.
Du hast ja Zusatzinformationen geliefert.
Ja. Ja. Also, okay. Freu dich auf den Rotwein, den du dann im Sommer genießen kannst.
Mach ich, bei mir auf der Terrasse, dann kommt ihr mit dazu und dann können wir da eine Runde.
Sei vorsichtig, wir kommen dann auch noch. Also.
Ja, du, ist überhaupt kein Thema. Komm, ja. Du kannst ja auch rüber radeln oder was,
ja, kein Ding. Nicht das Problem, genau.
Können wir gerne mal machen, das ist kein Ding.
Empfiehlt sich natürlich beim Weintrinken noch.
Ja, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, das heißt, du hast auch gleich einen Termin und deswegen hatten wir ja vorher vereinbart, dass wir nicht zu lange machen. Von daher sagen wir vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Wir
quatschen noch ein paar Takte. Ja, klar, mach das gerne. Danke. Ich darf mich verabschieden, wünsche euch alles Gute, ne, und auf eine geile neue Saison.
Auf alle Fälle, ja. Dankeschön.
Sind wir dabei.
Okay. Da sind wir dabei, definitiv.
Mach's gut. Ciao.
Tut mir leid, Kajetan, dass ich dir so einfach die Sachen nach hinten geschoben habe.
Nee, es war vom Ablauf her natürlich besser. Jetzt können alle abschalten, die nicht mehr interessiert sind an allgemeinem Volleyball-Talk.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht noch Themen hätten. Und zwar konkret haben wir noch so ein bisschen Gossip und noch ein bisschen Hühnergezwitscher. Und nicht so ganz so ohne. Wir hatten in der Vorbesprechung zum Podcast über das Thema, was ist eigentlich in dieser Saison so ein bisschen passiert? Passt das noch zu dem Leitbild der Volleyball-Bundesliga, Respekt und Toleranz? Es gibt viele, viele Menschen, die sagen, oh, endlich passiert mal was im Volleyball. Ich möchte da an eine Szene erinnern, als die Herrschinger, das war, glaube ich, in den Playoffs, ja, Herrsching gegen Friedrichshafen. Und da hatten die Herrschinger die Friedrichshafner so weit dazu gebracht, durch Sprüche und Gesten, dass die gesamte Auswechselbank sozusagen bis zum Netz gegangen ist und die sich gegenseitig angegiftet haben. Der Schiri hat dann ganz gut reagiert, hat auch keine Karten verteilt. Aber das sind so die Dinge, wo man sagt, wird so ein bisschen verschärft. Kajetan, du hast so ein paar Beispiele aus dem Düren-Friedrichshafen-Spiel?
Ja, genau, daran können sich vielleicht auch noch einige erinnern. Beim letzten Spiel, Playoff-Halbfinale, Düren-Friedrichshafen, ging es ja dann auch ziemlich heiß her. Da gab es dann auch strittige, es war in jeder Situation strittig. Im Nachhinein hat man gesehen, das war von den Schiedsrichtern durchaus richtig entschieden. Es war dann nur etwas unglücklich, dass es so lange dauerte, und da gab es große Aufregung auch von Spielerseite, und die Halle hat dann ein bisschen gekocht, kommt vielleicht auch sonst mal vor. Ein bisschen hatte man aber den Eindruck, dass manche Spieler sich angefeuert fühlen, auch durch das Bouncehaus, dass solche Szenen dann auch da ein bisschen ausgebreitet werden, gehypt werden und immer wieder erwähnt wird. Man kann vielleicht sagen, es macht so ein bisschen das Salz in der Suppe aus, aber vielleicht war das dann schon ein bisschen over the top, also dass man ein bisschen Bedenken hatte, ja, wenn jetzt es noch zu Zuschauerausschreitungen kommt, dann ändert sich der Charakter der Liga völlig.
Also ich muss auch sagen, ich bin immer froh, dass Volleyball eigentlich sich so ein bisschen unterscheidet von anderen Sportarten, dass man sagt, okay, ich habe auch vor der Leistung des Gegners Respekt. Und das finde ich eigentlich gerade besonders sympathisch. Und wenn das jetzt dahin führt, dass man das toll findet, dass man den anderen gerade angestachelt hat, dann finde ich, das geht am Thema vorbei, und das macht auch diese Sympathie für mich dann zunichte. Also ich bin da überhaupt kein Freund. Natürlich mag man auch anders denken. Es gab auch einen Jörg Krieg, der mal gesagt hat, endlich tut sich mal was. Ich weiß nicht, ob wir uns damit profilieren müssen und ob wir uns als Volleyball damit den großen Gefallen tun.
Also wir brauchen diese wir brauchen schon eine gewisse Aggressivität im Spiel. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Also, dass mal unterm Netz ein bisschen rumgestichelt wird, ich glaube, das ist ziemlich normal. Das hast du in jeder Liga, in manchen Ligen hast du es sogar noch schlimmer. Ich war mal, kleiner Ausflug in meinen Volleyball, ich war mal zweiter Schiri. Wir haben eine Entscheidung getroffen, strittig halt. Da kam der Trainer der einen Mannschaft an und hat dann gesagt, noch so eine Entscheidung, ich schneide dir den kleinen Finger ab. Da habe ich etwas doof geguckt, muss ich sagen. Da habe ich auch nicht gut reagiert dann. Also wir haben keine Karte verteilt, weil das so unter der Hand war. Aber das war dann eben schon, wo ich sage, oh Gott, jetzt geht's hier ins persönliche Drohen hinein. Also da ist für mich definitiv eine Grenze überschritten. Die Spieler haben sich ja jetzt hier, was ihr angesprochen habt, ja danach auch mal wieder ausgesprochen. Auch auf dem Bounce-Haus sind sie ja dann wieder aufeinander zugegangen.
Ja, also ich finde, das ist, wie gesagt, schwierig, da eine Grenze zu ziehen beim Verhalten der Spieler. Und natürlich spielt da auch Sympathie für den eigenen Verein. Drückt man eher ein Auge zu, wenn sich Spieler vielleicht etwas provozierend verhalten. Beim gegnerischen Verein findet man das normalerweise nicht so toll. Zum Beispiel, wenn ein Ferdl-Tille sich auf den Boden setzt aus Protest, das ist dann einfach irgendwie auch schon lustig. Man kennt ihn ja. Und ich glaube, man sollte sich dann dran gewöhnen, er ist halt auf dem Platz ein Giftzwerg und eigentlich alle, die ich bisher gehört habe, sagen, dass er dann nachher auch sich wieder einkriegt und ein netter Mensch ist, mit dem man sich prima unterhalten kann. Da sollte man dann auch als Zuschauer seine Aversion etwas einschränken, mit sich ein bisschen beherrschen. Nur hatte ich dann das Gefühl, dass, also ein bisschen vielleicht durch das Bounce-Haus provoziert, dass manche denken, das ist jetzt cool, das wird quasi erwartet, damit werde ich ein bisschen bekannter oder werde so ein bisschen ein kleiner Star hier im Bounce-Haus. Andererseits muss ich sagen, im Bounce-Haus, im Chat, das reguliert sich dann auch selber, wenn jemand über die Stränge schlägt und irgendwie was was sagt, was schreibt, was vielleicht beleidigend ist, in die Richtung geht, dann kriegt er schnell ein Timeout. Das kann man auch als Chat-Teilnehmer mit einem gewissen Status machen, aber auch die Leute, die den Chat moderieren, weisen darauf hin. Also insofern würde ich nicht sagen, dass das Bounce-Haus dran schuld ist, sondern eher, dass sich manche vielleicht erst dran gewöhnen müssen und vielleicht sollte es nicht dahin gehen, dass sie ihre Popularität dadurch aufbauen, dass sie sich besonders provokativ verhalten.
Ja, ich glaube, du solltest immer bei dir selbst bleiben. Also das heißt, dass du deinem Charakter selbst treu bist. Wenn du versuchst, irgendwas aufzubauen, das wirkt dann auch irgendwann nicht mehr gut. Ein Ferdi Tille ist ja, ich glaube, wir haben uns alle an ihn gewöhnt, dass er da beim jedem Spiel irgendeinen Zirkus macht. Das ist ja schon fast auch ein bisschen die kleine Spannung, wenn Herrsching kommt. So, was macht er heute? Oder wann macht er es heute? Deswegen ein bisschen Charaktere brauchen wir, die vielleicht auch ein bisschen reizen. Warum nicht? Aber dann ist die Frage, für mich ist immer die Frage, wo ist die Grenze? Und die ist für mich auch immer schwer zu ziehen.
Ja, die können wir sicher nicht auflösen, aber ich denke, es darf halt nicht im Vordergrund stehen, dass man sagt, das ist mit ein Ziel, weil letzten Endes stehen da zwei Mannschaften und jede der Mannschaften muss dankbar sein, dass er einen Gegner hat, gegen den es Spaß macht zu spielen, ohne dass irgendwas Persönliches wird, weil die Leistungen, das sind letzten Endes die sportlichen Leistungen, die zählen. Und das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen Emotionen sehen, aber in Form von positiven Emotionen. Wir wollen uns freuen und natürlich ärgern wir uns auch mal, auch klar. Aber wie du schon sagtest, so ins Persönliche gehend, da wäre für mich halt einfach die Grenze überschritten, ohne die genau ziehen zu können, weil die bei jedem natürlich ein bisschen anders verläuft. Cajetan, du hast noch ein paar Beispiele, weil du ja auch intensivst das internationale Geschehen verfolgst. Auch da gibt's ja teilweise noch wildere Szenen.
Ja, ich kann das jetzt nicht vergleichen über die Jahre, ob das jetzt besonders extrem war. In der französischen Liga gab es aber ein paar Spiele, wo es dann auch zu Ausschreitungen unter den Zuschauern oder zwischen Zuschauern und Spielern gab. Und eine ganz extreme Szene war, als ein Security-Mensch dann einen gegnerischen Betreuer und einen Spieler nach dem Spiel angegriffen, sogar K.O. geschlagen hat, einen davon. Ich weiß jetzt nicht, ob in Frankreich noch ein anderer Hintergrund war, aber das ist dann, wenn das dann übergreift und man dann plötzlich, wie bei vielen Fußballspielen, dann auch noch Polizeiaufgebot oder verstärktes Sicherheitsaufgebot benötigt, dann denkt man, okay, das ist vielleicht nicht mehr mein Sport oder auch nicht der Sport, wo ich mit Familie hingehen will. Und so Tendenz sehe ich noch nicht hier in der VBL, aber
ja, ich sollte mal ein bisschen darauf achten. Ich möchte es ja auch so haben, dass ich nach dem Spiel wirklich an die Bande als Zuschauer, wenn es denn so ist, an die Bande gehen kann, vielleicht sogar nochmal mit dem einen oder anderen Spieler schnacken kann. Jetzt mit Corona war das natürlich noch nicht möglich, aber demnächst ist das sicherlich dann wieder möglich. Und vielleicht sich mal eine Unterschrift auf den Ball holt oder auf ein Trikot oder was auch immer man eben gerne als Fan mal mit den Verantwortlichen und mit den Spielern so macht. Und wenn natürlich Ausschreitungen sind, dann wird irgendwann gesagt, nö, ist nicht. Dann bist du halt getrennt. Und dann entfernen wir uns vielleicht auch wieder ein bisschen weiter. Ja. Das ist natürlich auch nicht schön.
Das macht ja auch aus. Oder ich erinnere mich an die Szene, nachdem wir gegen Kraljevo gewonnen hatten. Und die haben sich absolut vorbildlich uns gegenüber verhalten. Die haben auch die Zuschauer beklatscht. Das waren schöne Szenen. Also sowas macht es ja auch aus. Und je mehr wir diesen Respekt vor einer sportlichen Leistung nicht mehr schätzen, sondern sagen, da muss irgendwas abgehen, da muss irgendwas sich reiben. Wenn das in Vordergrund gestellt wird, dann steht ja nicht mehr der Sport im Vordergrund. Also das Feiern steht für mich im Vordergrund, aber auch das positive Anfeuern. Und das soll eigentlich das sein. Und das macht den Familiensport Volleyball eigentlich aus meiner Sicht auch aus. Und wenn man da die Akzente in eine andere Richtung setzt, kann man mal kurz machen. Aber man sollte nicht die Linie verlieren. Ja, wäre so mein Statement dazu. ja, Kajetan, wir hatten ja schon ein bisschen über ausländische Ligen gesprochen. Du bist ja bestens informiert. Wie sieht's denn aus? Wer ist Meister in Polen geworden?
Ja, die nationalen Ligen sind jetzt, glaube ich, alle beendet, außer noch so ein paar Aufstiegs- oder Relegationsspiele, die noch stattfinden. Das heißt, auch die großen, interessanten Ligen, da ist jetzt eine bisschen aus dem Fokus geraten. Okay, also konzentrieren wir uns auf Italien und Polen. Polen hat Sachsa gewonnen, doch überraschend, da sie viele Spieler verloren hatten vor der Saison, die ja Stammspieler waren, drei Stammspieler, und haben jetzt doch gegen den Vorjahresmeister die Finalserie relativ souverän gewonnen, 3-1. Hatten aber auch noch im vorletzten Spiel einen großen Verlust. Auch Achillessehnenriss kennen wir ja auch aus der Finalserie bei Cacic. Dadurch ausgefallen ist, hatten sie auch zu verkraften, aber konnten sie noch kompensieren. Und sind ja jetzt am Sonntag im Champions-League-Finale. Also für die kann es noch besser werden als letzte Saison. Da waren sie auch Champions-League-Sieger, aber sind nur Vizemeister geworden.
Okay. Ja. Italien ist meines Erachtens auch entschieden.
Genau. Ja, auch da 3-1. Und Perugia war wahrscheinlich bei den meisten favorisiert. Aber letztlich hat Civitanova, das ja doch eher dominierende Team in den letzten Jahren, es mal wieder geschafft. Die haben rechtzeitig zur Finalserie, hatten sie nicht alle wieder fit. Der große Juan Torena hat keine Rolle gespielt, aber sie haben dafür einen jungen Kubaner. Juan Torena ist zwar jetzt Italiener, also ursprünglich auch einer der Superstars aus Kuba, hatten sie dann noch einen Ersatz, Yant oder Marlon Yant Herrera heißt er. Und Peruta war sehr von Wilfredo Leon, dem König des Volleyballs, abhängig. Und jetzt hat Leon auch gesagt, dass er schon lange Knieprobleme hat, seit einigen Wochen, und er hat in der Finalserie einfach nicht mehr so abliefern können, wie man das sonst gewohnt ist, und Peruta hatte dann keinen wirklichen Ersatz mehr. Und dann gibt's auf der Gegenseite noch einen Kubaner, Simon, also wer ihn einmal gesehen hat, wird immer nur denken, das ist eine Urgewalt als Mittelblocker, der die Spiele entscheidet, der sehr oft Topscorer in der Mannschaft ist. Das ist schon eigentlich einmalig. Also so ein Mittelblocker gibt es nicht nochmal und wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder geben.
Boah. Ihr müsstet jetzt Cayetan sehen, wie er schwärmt, in seinem Gesicht glänzt.
Ja, erstaunlicherweise im Champions-League-Finale stehen aber weder Peruta noch Civitanova, sondern Trentino, eine andere Überraschungsmannschaft, die mit vielen jungen Spielern und dem alten bulgarischen Star Kasiski, den wir übrigens auch schon mal bei unserem Vorbereitungsturnier, bei unserem, wie hieß der, Cup, so und so, mit den Japanern, den Holländern, hier gesehen haben. Damals war er für eine, hat er in einer polnischen Mannschaft gespielt, die kurz danach in Konkurs gegangen ist. Ach, okay. Aber da hatten sie so ein Star-Ensemble zusammen, und Kasiski mit 38 Jahren hat das Team fast ins Finale geführt, schon 2-0 gegen Civitanova geführt in der Serie, und dann haben sie doch noch die drei Spiele verloren und spielen aber dafür jetzt nochmal im Champions League-Finale.
Ja, ja,
und vielleicht dann lohnt sich ja sogar der Stream, sich den zu holen für die nächsten Monate. Die VNL steht an, ab 8. Juni mit Deutschland.
Genau. Männer? Weltmeisterschaft.
Männer? 8. Männer, Juni? Ja. Die Frauen fangen ja früher an irgendwie.
Die Frauen fangen, ich glaube, 1. Juni oder so. Ach irgendwie, so. Dann spielen sie. Aber das Problem, ja, sie spielen halt in Kanada. Bedeutet, ihr müsstet morgens sehr früh aufstehen oder sehr spät ins Bett gehen. Also ich glaube, so gegen 3 Uhr oder irgendwie sowas laufen dann die Spiele erstmal. Das wird spaßig.
Ja, also ist noch nicht ganz vorbei, die Saison. Zwar die Club-Saison, die VBL ja schon ein bisschen länger, für uns leider war es auch schon ein bisschen früher, Ende März schon zu Ende, aber ihr könnt auch noch weiter Hallenvolleyball sehen, international ein paar deutsche Nationalspieler werdet ihr auch noch kennen. Anton Brehme ist noch nicht wieder fit, der wäre sonst wahrscheinlich auch im Kader, der muss noch sein Knie auskurieren für die nächste Saison, aber auch von den anderen Namen wie Kalicek und Weber und so weiter, da kennt er einige. Das ist immer schöner, wenn man einen Spieler schon mal gesehen hat in der VBL und dort wieder sieht. Auch in den anderen Nationalmannschaften gibt es natürlich Spieler, die auch in Deutschland aktiv sind oder waren.
Auch das Abschneiden von Piers Eschenko in der kanadischen Nationalmannschaft werden wir hier verfolgen.
Das Schöne ist ja, das erste Spiel ist gleich gegen Kanada.
Um 3 Uhr irgendwas.
Irgendwie so, ja. Aber interessanterweise müssen wir eigentlich noch mal ganz kurz drauf eingehen, nicht? Stefan ist ja im Moment so ein bisschen engagiert von der kanadischen Nationalmannschaft. Cayetan, müssen wir da dann gucken, ob wir von da vielleicht noch irgendjemanden bekommen?
Das war ja Cayetan
als Name bis um 21.23 Uhr.
Mal schauen. Also vielleicht gucken wir uns erstmal die Spiele an, dann wählen wir uns einen aus.
Ah, so. Also
ich nehme schon mal Piers.
Ja, wir haben ja einen. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja, genau. Naja, aber trotzdem, es ist vielleicht eine ganz interessante Story, dass Stefan jetzt die kanadische Nationalmannschaft ein bisschen mit betreut.
Sein Linkshänder? Dann müssen wir mal schauen.
Müssen wir gucken. Müssen
genau drauf achten.
Müssen wir gleich mal gucken, ja. Also ich gucke gerade 3.30 Uhr.
Okay. Perfekt. Ja, ein bisschen früher aufstehen.
Super.
Ja, da haben wir Spaß dabei.
Ja, VNL wahrscheinlich auch hauptsächlich übers Bezahlportal, es sei denn, es werden noch extra ein paar Livestreams angeboten.
Macht eigentlich mal Sinn, dass über unsere sozialen Medien vielleicht diesen Kanal von der VNL mal weiterzugeben?
Ja, ist halt was Kommerzielles. Tut uns leid, können wir nichts dran ändern. Wenn man natürlich die ganze Saison, das ganze Jahr über guckt, da ist die italienische Liga dabei, Champions League ist dabei und eben jetzt die internationale Saison mit VNL und Weltmeisterschaft. Also man kriegt schon viele Spiele, wenn man sich dafür interessiert.
Also monatlich geht nichts buchen?
Doch, man kann auch monatlich.
Ja. Man kann so monatlich und wenn ich das richtig gelesen habe, können zwei gleichzeitig schauen. Ist keine Aufforderung für nichts, aber.
Wüsste ich jetzt nicht. Also wenn ich mich auf einem Gerät eingeloggt habe, also auf dem Handy und dann nachher und dann auf den Laptop gehe, dann sagt er mir, nee, ich bin schon eingeloggt.
Aber ja, probier's aber, aus. Also jetzt gerade gelesen, also vor ein paar Tagen.
Deswegen. Ja, vielleicht ist das
noch. Ja, wir könnten noch über vieles reden. Man könnte noch über Beachvolleyball reden und den Abgang von der DVS. Aber das sparen wir uns jetzt, um es nicht weiter und zu lange hinzuziehen. Wir sind auch jetzt schon wieder anderthalb Stunden zugange. Ich denke, wir...
Doch, eine kleine Sache. Ich habe noch einen Tipp. Beachvolleyball, das war ein gutes Thema. Heute sind die Karten für das Beachvolleyball-Event King of the Court in Hamburg online gestellt worden. Ab 12,50 Euro bis 122 Euro oder irgendwie sowas kannst du da alles buchen.
Wann?
Also, das ist am 20. glaube ich, nicht? 20. Juni.
Okay.
Ja, viel Spaß für alle, die gerne beachen oder gerne Beachvolleyball schauen. Ich bin raus aus der Verlosung.
In diesem Sinne, ich denke, uns bleibt dann nicht mehr so viel übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch.
Beteiligt euch bei genau. Einem kleinen Rätsel.
Wir wollen noch den SVG-Spieler. SVG-Spieler, der A, eine große Schuhsammlung hat, der B, sich nicht mit der Mannschaft aufgewärmt hat und der C, von einem späteren Verein ein Auto ohne Räder in Anführungsstrichen bekam. Also sprich, von dem die Räder entfernt wurden. In diesem Sinne. Wünschen wir euch einen schönen Sommer. Wir werden uns definitiv in circa einem Monat wieder mal melden mit einer weiteren Aufnahme von unserem Podcast. Und bis dahin sagen wir Butter.
Bei die Hühnen.
Wieder
daneben. Irgendwann kriegen wir es hin, Kajata.
Okay, tschüss.
Tschüss. Immer ein Auf und Ab. Macht's gut.